Ja, wie bereits angedeutet, hat das Thema der Gebetswoche Bruder Friedrich Krebs auch ausgearbeitet. Und das ist verteilt auf 5 Einzelthemen. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Gottes Volk und der Zweck seiner hohen Berufung, Erwählung. An dem zweiten Abend Gottes Volk und der Wille Gottes. An dem dritten Abend Gottes Volk und die hohe Bedeutung seiner Einheit. Am vierten Abend Gottes Volk in Trübsalen und Leiden. Und am Freitag, dass es auch einen möglichen Weg zurück gibt. Wir können auch aus dieser Gnade auch fallen. Und hier auch das Thema möglicher Zerfall und die damit verbundenen auch Warnungen. Und wir wollen auch diese Gebetswoche so halten, dass wir zu Anfang auch das Thema betrachten. In jedem Thema gibt es ja Gebetsanliegen, dann wollen wir uns Zeit zum Gebet nehmen und zwischendurch ein Lied singen und dann uns noch einmal Zeit zum Gebet nehmen. Nun, das erste Thema für heute Abend ist Gottes Volk und der Zweck seiner hohen Erwählung. Der Urgrund, der Mittelpunkt unseres Glaubens ist Jesus Christus. Er ist sozusagen der Mittelpunkt des Alten Testamentes. Er ist der Mittelpunkt aber auch des Neuen Testamentes. Und wir kennen alle auch diese Schriftstelle aus Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das ist in keinem anderen Menschen ist Heil, in keinem anderen Menschen ist auch Errettung, außer in Jesus Christus. Er ist sozusagen der Mittelpunkt unseres Glaubens. Und Gott liebt auch sein Volk, er kennt seine Nöte und Bedürfnisse. Und dennoch hat er uns auch seine Gebote gegeben und möchte, dass wir auch diese Gebote auch halten. Und damit hängt auch der Gehorsam seinen Geboten gegenüber auch zusammen. Und die Themen, die ausgearbeitet wurden, die 5 Themen, die beziehen sich vorwiegend auf den Glaubens- und auch Leidensstand des Volkes Gottes. So hat es Bruder Krebs auch reingeschrieben. Und er hat hier noch eine Bibelstelle aus Psalm 28, Vers 9, wo David sagt: Herr, hilf deinem Volk und segne dein Erbe. Es reicht nämlich nicht nur aus, den Weg zu Gott zu finden, sondern wir alle stehen ja im Leben, wir alle werden angefochten, auch durch den Widersacher. Und darum ist es auch so wichtig, auch diese Bitte: Herr, hilf deinem Volk und segne dein Erbe. Nun, in dieser ersten Stunde wollen wir uns Gedanken auch machen, wie wird man überhaupt ein Kind Gottes? Eine Schriftstelle aus Johannes 1, die Verse 12 und 13. Da heißt es so: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ich möchte anknüpfen an das gestrige Thema. Kein Mensch kann uns Leben aus Gott geben. Wir werden nur ein Kind Gottes, wenn wir an diesen heiligen Namen Jesu Christi glauben. Und wenn wir uns zu ihm sich nahen, dann gibt er uns dieses neue Leben, dieses geistliche Leben. Das nicht, wie es hier in dem 13. Vers heißt, das nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes ist, sondern jeder, der aus Gott geboren ist. Und somit werden wir ein Kind Gottes, wir gehören zur Familie Gottes, wir gehören zum Volk Gottes. Und somit sind wir auch Gemeinde Gottes. Wenn wir aus dem Natürlichen auch diesen Vergleich ziehen, jedes Kind, es nennt sich auch dem Vater nach und so nennt sich auch seine Kinder, die Kinder Gottes, auch seinem Vater entsprechend. Und somit als ganze Gemeinde auch schlicht und ergreifend Gemeinde Gottes. Nicht ein Namen eines Menschen, den man so rausgesucht hat, sondern wir sind seine Kinder und somit auch seine Gemeinde. Jesus hat uns auch, oder seine Jünger, und ich denke auch, dieser Hinweis ist uns allen auch so wertvoll, den Hinweis gegeben in Johannes 15, Vers 16. Johannes 15, Vers 16, und hier sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Mir ist es irgendwie so neu und so groß geworden, nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Im praktischen Leben hört man aber so einiges, ja, dass ja, manche Menschen, die bekennen auch zum Glauben gekommen zu sein, die bekennen ein Kind Gottes zu sein oder bekennen ein Christ zu sein, die aber so ihre Vorstellungen vom Gottdienen haben. Das kann vielleicht so laufen, das kann so laufen. Ja, man hat so seine eigene Vorstellung. Und hier sagt aber Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, dass ihr eure Vorstellungen, eure Gedanken irgendwie dazu sagen könnt, wie ihr selig werden könnt, sondern ich habe euch erwählt. Und das soll euch doch groß und auch wichtig werden. Seht, und diese Erwählung, sie ist auch nicht nur dazu da, dass wir nur unsere Seligkeit schaffen, sondern Gott arbeitet ja über seine Kinder, er arbeitet über die Menschen und somit hat auch diese Erwählung einen gewissen Zweck. Das heißt, unser Leben hier auf Erden hat einen gewissen Zweck. Dieser Zweck soll entsprechend auch zur Geltung kommen. Und hier lasst uns bitte Epheser 5, die Verse 8 bis 10 aufschlagen. Epheser 5, bis 10. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. In dem 8. Vers, ihr wart in der Finsternis, nun seid ihr zum Licht hindurchgedrungen. Und dann dieser ja, wichtige Satz, diese Aufforderung, wandelt als Kinder des Lichts. Und dann kommt ein Ausrufezeichen, dass niemand irgendwie einen Zweifel daran hat, sondern dass es klar ist, wandelt als Kinder des Lichtes. Und was dieses Leben, was dieser Wandel auch einschließt, hier tut der Apostel Paulus anführend, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. So soll nämlich unser Leben sein, voller Güte, voller Gerechtigkeit, nicht eine Selbstgerechtigkeit, sondern die auf alle Seiten hin gerecht ist. Und dass wir als die Wahrhaftigen erfunden werden. Als diejenigen, es gibt so ein Fremdwort, dass wir authentisch sind. Einige kennen dieses. Das heißt so viel, dass wir durch und durch wahr sind. Egal wo wir sind, ob wir zu Hause sind, auf der Arbeit, in der Gemeinde, wir sind überall die gleichen. Wir sind einfach wahr, durch und durch, immer die gleichen. Und das kennzeichnet auch ein Leben eines Kindes Gottes. Und dann dieser 10. Vers, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was ist eigentlich dem Herrn wohlgefällig? Darf ich euch diese Frage stellen? Ein wohlgefälliges Leben, aber woher weiß ich, was jetzt Gott wohlgefällig ist? Hier steht geschrieben, Geschwister. Zur Zeit des Alten Testamentes, zur Zeit der Apostel, gab es so, diese Bibel, die wir haben, gab es damals noch nicht. Ja? Heute haben wir es so gut, wir können die Bibel lesen, wir können die Bibel anhören, sozusagen, ja? Als Audio anhören uns in den verschiedenen Sprachen. Wir haben so einen wunderbaren Zugang. Und darum, alles, was wohlgefällig ist, in Gottes Augen, das hat er uns hier hinterlassen, in seinem Wort. Er hat uns die Richtschnur gegeben, Gottes Wort, für unser Leben. Und darum heißt es hier, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und für mich war das hier so, prüft, das heißt, lest Gottes Wort. Prüft das Ganze. Wenn jemand zu uns herantritt und stellt irgendeine Anforderung und sagt, so und so ist das Leben wohlgefällig vor Gott. Wie kann ich das Ganze prüfen? So eine Aussage. Das kann ich nur prüfen mit Gottes Wort. Und dazu muss ich mich wiederum auskennen. Und darum ist es auch so wichtig, auch dieses Leben eines Kindes Gottes. Es kennt sich im Wort Gottes aus. Es liest, es studiert das Wort Gottes, damit auch das Leben eben wohlgefällig ist seinem Herrn und Meister. Wir haben nicht nur diesen Zweck zu erfüllen, dass wir ein Licht sind, dass wir Gottes Gebote halten sollen, sondern lasst uns Markus 15 aufschlagen. Markus 16, Entschuldigung, die Verse 15 bis 16. Es ist der Missionsbefehl unseres Heilandes und da heißt es so, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ein Gedanke, der uns nicht neu ist. Aber ich wünsche, dass uns auch, weil es hier so auch erwähnt wird bei uns jetzt in den Gebetsthemen, dass dieser Gedanke uns das ganze Jahr hindurch doch begleitet, dass es uns zum Nachdenken anregt. Was verlangt eigentlich Gott von mir persönlich? Ich habe ehrlich gesagt bisher, oder ja, das immer so verstanden, naja, dass mein Kind Gottes wird, das ist ganz klar, aber so das Thema mit der Mission, ja, ich bin ja hier, sozusagen an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat, so habe ich das immer aufgefasst und Mission, das ist etwas, ich weiß nicht, für alle anderen, aber irgendwie nicht für mich, ne? Ich lebe einfach hier in Pforzheim, gehe hier zur Gemeinde und ja, ich diene einfach Gott. Aber so dieser direkte Befehl des Herrn, naja, er steht hier drin, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wenn es hier heißt, geht hin, dann hat der Herr Jesus seine Jünger angesprochen. Und somit sind wir alle angesprochen. Keiner von uns kann irgendwie von sich aus sagen, mir ist jetzt dieser Befehl nicht gegeben worden. Seht, es ist nicht ein Gedanke, wo man sagt, mach dir mal Gedanke, ob du vielleicht es dir so vorstellen kannst, ob das vielleicht etwas für dich ist, sondern mir ist es auch so wichtig geworden, es heißt Missionsbefehl. Ja, also wenn jemand uns, eine übergeordnete Person sozusagen, unser Chef oder sonst wie einen Befehl gibt, dann gibt es da keinen Zweifel. Ja? So, wir müssen ihn ausführen. Und mir ist jetzt groß geworden, wie ein Bruder geschrieben hat, und das möchte ich uns vorlesen, ein paar Sätze. Er hat so geschrieben: Kein Christ hat das Recht, zu Hause zu bleiben, bevor er sich nicht Gott für die äußere Mission ausdrücklich zur Verfügung gestellt hat. Kein Christ hat das Recht, zu Hause zu bleiben, bevor er sich nicht Gott für die äußere Mission ausdrücklich zur Verfügung gestellt hat. Und dieser Gedanke, der war für mich wiederum ganz neu gewesen. Ja? So, ich warte nicht nur ab, beziehungsweise ich sage, naja, es müssen alle anderen machen. Und ich bin ja so klein, so unscheinbar und was bin ich überhaupt? Sondern der Bruder schreibt hier, wir haben nicht das Anrecht überhaupt, einfach so zu Hause zu bleiben, weil wir einen Befehl haben, unseres Gottes. Und ich kann erst zu Hause bleiben sozusagen, wenn Gott es sozusagen, ja, es mir persönlich erlaubt hat, hier zu bleiben. Also dieser Gedanke, er war mir so neu gewesen und er hat so in Form eines Gebetes es noch weiter geschrieben. Himmlischer Vater, hier bin ich dein Eigentum, erworben durch das kostbare Blut Jesu Christi. Ich gehöre dir. Wenn du wünschst, dass ich auf dem Missionsfeld arbeite, mach es mir klar und ich werde gehen. Es ist nämlich nicht so, dass wir einfach so auf Gutdünken loslaufen und irgendwas machen. Wir brauchen unbedingt diese Ausrüstung, auch zu diesem Dienst. Das ist ganz klar. Aber wisst ihr, diese Weihe, diese Übergabe, dass sie so weit geht vor unserem Gott, dass wir sagen, himmlischer Vater, ich bin dein Eigentum. Und nun bestimme du, ob ich jetzt hier zu Hause bleiben darf oder ob ich irgendwo ausgehen muss. Soweit habe ich bisher, muss ich sagen, nicht so in diesem Sinne gedacht. Ja? Und dieser Gedanke, er soll uns ja, zu Herzen gehen, dass wir ganz persönlich auch diesbezüglich unsere Stellung auch zu Gott überprüfen. Was möchte Gott von mir persönlich haben? Wo ist mein Platz? Wie setzen wir diesen Befehl Jesu Christi ganz praktisch in unserem Leben auch um? Und die Jünger, die Apostel, die haben uns solche leuchtende Beispiele auch hinterlassen. In Römer 15, die Verse 18 bis 21. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue. Dieser letzte Vers, dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo es schon verkündigt wurde, sondern ich gehe an diese Orte, an diese Plätze, wo es noch nicht verkündigt wurde. Seht, das hat der Apostel Paulus sich, will ich mal so sagen, als ein Ziel auch gesetzt. Ja? Natürlich hat er sich von Gott hier auch leiten lassen, aber wisst ihr, es war ein Brennen gewesen. Ja? Er hat hier eine besondere Aufgabe verspürt. Ich muss hingehen und Menschen die frohe Botschaft des Evangeliums weiterbringen. Und er hat sich nicht nur begnügt, ich möchte jetzt in unserem Sinne sprechen, wir alle kennen das Evangelium und uns wird das Evangelium verkündigt, wir brauchen es, wir brauchen diese Gemeinschaft, ja auch untereinander, das ist völlig normal und selbstverständlich. Aber es gibt noch Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben und das schließt diesen Missionsbefehl doch ein. Oder 1. Thessalonicher 1, die Verse 8 und 9. Hier gibt der Apostel Paulus den Thessalonichern ein Zeugnis. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glauben an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Der Apostel Paulus, er hat das Wort Gottes den Thessalonichern verkündigt. Und jetzt heißt es hier im 8. Vers, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Von den Thessalonichern, aus dieser Stadt, aus dieser Gemeinde ist das Wort weitergetragen worden. Und der Apostel Paulus in dem 9. Vers, er kommt an andere Orte und jetzt erzählen schon andere Menschen, Kinder Gottes, was sie von den Thessalonichern gehört haben über Paulus, wie er unter ihnen gearbeitet hat, wie er unter ihnen gewirkt hat. Und ja, es ist etwas Besonderes, wie Kinder Gottes vor uns auch in dieser Sache ein Vorbild sein können. Ein weiterer Grund unserer Erwählung ist die praktische oder ist das praktische Gottdienen. Wir finden hier einen Gedanken in Matthäus 5, in der Bergpredigt, Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Geschwister, das ist der Zweck unseres Lebens, dass Gott verherrlicht und gepriesen wird. Wir wollen aber beten. Wir wollen beten, zum einen um die Gnade und die Geisteskraft bei der Verkündigung des Wortes Gottes durch die Diener des Herrn. Seht, mir geht ein Wort schon über eine längere Zeit auch nach. Es heißt so in Markus 1, Vers 22, dass Menschen, die den Herrn Jesus gehört haben, die haben sich dann so ausgesprochen. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber aus der Bibel etwas vorlesen und einige Gedanken einfach so sagen, ich würde einfach mal so behaupten, das kann jeder. Wisst ihr, wir brauchen aber diese Vollmacht, diesen Unterschied zwischen den Schriftgelehrten und den Dienern Gottes. Wir brauchen diese Vollmacht, wir können diese Vollmacht uns aber nicht nehmen, sondern Gott muss Menschen berufen, Gott muss Menschen auch ausrüsten. Und darum lasst uns ganz besonders beten für Menschen, wo Gott seine Hand auf sie legen kann, wo er sie ausrüsten kann, wie es hier heißt, um Gnade und Geisteskraft zur Verkündigung. Dass es nicht leere Worthülsen sind, dass es nicht nur etwas ist, was ja nur sofort vorgelesen wurde, sondern dass das Wort Leben ist und dass das Wort Kraft einfach ist. Und diese Vollmacht, die brauchen wir. Und darum sind wir, ein jeder Einzelne, der hier vorne steht, auch besonders auf eure Gebete, Geschwister, angewiesen. Lasst uns beten, um Gnade und Klugheit zum weisen Wandel vor allen, die drinnen sind und auch die draußen sind. Es wird hier eine Schriftstelle im Kolosser 4, Vers 5 angeführt und da ist mir aufgefallen, dass hier um die Weisheit geht, um Menschen draußen. Und der Bruder Krebs, er hat noch geschrieben jetzt um Gnade und Klugheit innen und außen. Und ich habe mir irgendwie die Frage gestellt, warum? Aber ich weiß warum. Wir brauchen, ein jeder Einzelne, diese Gnade und diese Klugheit auch untereinander. Seht, der Teufel, er möchte, ich sag mal, einen Keil auch zwischen den Kindern Gottes reintreiben. Und er sucht eine Kleinigkeit manchmal, ja, ein kleines Missverständnis und er macht sozusagen aus etwas ganz Kleinem, macht er eine ganz, ganz große Sache manchmal. Und darum, lasst uns auch hier beten, dass wir diese Gnade, diese Klugheit haben, auch im Leben miteinander, dass wir hier weise miteinander auch umgehen. Gott möge uns auch hier besonders gnädig sein. Und der nächste Punkt, lasst uns beten um den geistlichen Einfluss und erwecklichen Glaubensstand der Gemeinden in aller Welt. Lasst uns beten um den geistlichen Einfluss. Und jetzt möchte ich uns eine Frage stellen. Wie ist unser Einfluss hier der Gemeinde, hier am Ort? Wie ist unser Einfluss auf unsere Nachbar? Wie ist unser Einfluss auf unsere Stadt? Ein Bruder hat mal so die Frage bzw. so eine Feststellung gemacht. Angenommen, hier wird es keine Versammlungen mehr geben. Wird die Stadt, werden die Leute in der Stadt überhaupt etwas merken, dass es hier keine Versammlungen mehr gibt? Sie sollten es merken, aber die Frage ist... Ja, es ist schade, wenn nicht. Das ist Theorie, aber die Frage ist... Merken es die Menschen, wenn hier bei uns keine Versammlungen mehr sind? Das ist dieser geistliche Einfluss, den wir ausüben. Und wir müssen uns jetzt nichts Menschliches irgendwas vornehmen, dass wir ein besonderes Programm jetzt starten, aber es geht einfach darum, dass wir nachdenken, welchen Einfluss üben wir persönlich aus in unserem Feld, zu Hause, auf der Arbeit, und welchen Einfluss üben wir als Gemeinde aus? Merken es die Menschen, ob es uns gibt oder ob es uns nicht gibt? Wir beten um den erwecklichen Glaubensstand der Gemeinden in aller Welt. Wie können wir eigentlich erwecklich glauben? Wie können eigentlich Menschen, die nicht gläubig sind, wie können sie sozusagen zum Glauben erweckt werden? Ich möchte uns nur eine Bibelstelle aus dem Alten Testament anführen, 2. Mose 22, Vers 30. Da sagt Gott zu dem Volk Israel: Ihr sollt mir heilige Leute sein. Nicht mehr, nicht weniger, aber wisst ihr, in diesem Wort, ihr sollt mir heilige Leute sein, da ist so viel drin. Es ist nicht die Zeit, um diesen Gedanken zu vertiefen. Aber wenn wir ein heiliges Leben führen, dann ist es für die anderen Menschen erwecklich. Lasst uns beten um Mut und Kraft zur Überwindung aller Behinderungen in der Ausbreitung des göttlichen Lichts. Gott hat uns den Befehl gegeben, das Licht weiterzutragen, aber einer wird immer bemüht sein, das Ganze zu vereiteln, entweder jemand in sozusagen in geistlichen Schlaf zu versetzen, dass man sagt, die Zeit ist vorbei, das brauchen wir nicht, das können andere tun, eine gewisse Gleichgültigkeit auf den Menschen bringen, aber er kann auch ganz handfeste sozusagen Hindernisse auch in den Weg legen, wenn wir uns ja aufmachen, ja, das Wort zu verkündigen. Und darum lasst uns auch hier um Mut und Kraft zur Überwindung aller Behinderungen in der Ausbreitung des göttlichen Lichts auch beten. Das sind die Punkte, die wir jetzt besonders auch in diesem Abend auch bringen wollen. Und lasst uns auch uns auf dieses Thema auch konzentrieren, dass wir zielgerichtet auch beten. Lasst uns kurz beten, dass möglichst viele sich auch am Gebet beteiligen. Lasst uns bitte auch laut beten. Und ich möchte uns noch einmal kurz die Gebetsanliegen auch wiederholen. Wir beten um Gnade und Geisteskraft zur Verkündigung des Wortes durch die Diener des Herrn. Wir bitten um Gnade und Klugheit zum weisen Wandeln vor allen, die drinnen oder draußen sind. Wir bitten um den geistlichen Einfluss und erwecklichen Glaubensstand der Gemeinden in aller Welt. Und wir beten um Mut und Kraft zur Überwindung aller Behinderungen in der Ausbreitung des göttlichen Lichts. Lasst uns bitte jetzt auch hinknien und wir sind auch frei zum Gebet.